Also wir sind hier in der technischen Probe, Thomas Wagner. Das ist ja etwas, wo Jannik Bakic wirklich seit Menschengedenken eine große Wichtigkeit reinlegt. Aber wenn ich sage, Thomas Wagner, Note 1, Bild sensationell, Ton grandios, AirPod im Ohr. Ich komme über die App, ich muss sagen, sensationell rüber. Tobi Schäfer sitzt da eh in seinem Studio und Jannik Bakic heute irgendwo aus den Anden, ich weiß nicht, was es ist, das ist keine 4- mehr. Wahnsinn.
Das ist Département Ardèche in
Ja.
der Region Rhône-Alpes.
Oh, das kenne ich aus den Tour de France-Übertragungen. Aber ich muss tatsächlich sagen, das ist das erste Mal, seit ich mit Jannik Bakic zusammenarbeite, dass ich mit der technischen Probe von Jannik Bakic nicht zufrieden bin. Das muss ich jetzt einfach mal sagen.
Ja, ich kämpfe hier mit Kabeln, mit Internet, mit France Plus, mit allem. Aber ich habe hier den wunderbaren Blick auf den Mont Ventoux und hoffe, dass ich trotzdem irgendeinen Inhalt hier liefern kann. Ich bin guter Dinge.
Naja, hier geht es ja auch eher um Ton und nicht um Visuelles. Wir sind ja ein Podcast und kein Podcast. Noch nicht.
Ich würde sagen, das ist sicherlich die, ob es die beste wird, weiß ich nicht, aber es wird auf jeden Fall die schwierigste Folge aller Zeiten.
Hitzig und emotionsgeladen.
Kritisch auf diese 90 Minuten schauen.
So funktioniert das auch nicht.
4 zu 3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport.
Wollen wir das mal so stehen lassen?
Ja, und ich bin auch noch mit dabei. Schön, dass wir uns zusammengefunden haben zu Folge 87 von 4 zu 3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport. Heute sind wir zusammengeschaltet aus allen Ecken dieser Welt. Ihr habt das gerade jetzt schon ein bisschen mitbekommen. Der Herbst ist auch da. Das bedeutet, dieser Mann wird ab sofort die Interviews mit der Heißgetränkefrage beenden. Thomas Wagner.
Hallo, schönen guten Tag. Es wird auch langsam Zeit für einen Grog hier.
Und auch wenn im Herbst das Laub von den Bäumen fällt, nimmt er kein Blatt vor den Mund. Andere haben Influencer. Wir haben den Influencer, Christian Straßburger.
Schönen guten Morgen.
Und dann haben wir noch das Immunsystem von 4 zu 3. Muss jedes Mal mit drei Antikörpern die Folge überstehen. Hier ist Jannik Bakic.
Ja, wunderschönen guten Morgen. Hallo.
Wobei heute ja die Frage ist, wer ist hier der Antikörper in dieser Schalte und sorgt für Krawall? Es ist die Bildqualität vom Mont Ventoux. Fährst du denn da gleich noch hoch eigentlich oder ist das nicht geplant?
Das lassen wir uns noch offen diese Woche. Man muss erstmal reinkommen. Mal gucken, wie die Beine sind. Uwe Koschinat würde immer vor dem Spiel sagen, man muss sich durchbewegen. Das werden wir später auch noch machen. Ja, mal schauen.
Legst du dir noch so Blutegel aufs Bein oder ist das nicht mehr?
Ja, gestern Abend haben wir schon Carbo-Loading gemacht. Die Flaschen sind schon präpariert. Die Beine sind nicht rasiert, aber alles ist rausgelegt und gleich geht's erstmal los.
Ich dachte, du sagst aber alles andere.
Mit wem bist du denn da? Mit Güschmi oder was?
Nein, mit meinem Vater.
Ah, okay.
Aber trotzdem nimmt sich Jannik noch die Zeit, mit uns über die dritte Liga zu sprechen. Wir gehen ja jetzt in eine Länderspielpause. Das heißt, wir sehen uns nächste Woche dann nicht, können dann heute also vielleicht auch ein bisschen mal weg vom konkreten Spieltag gucken, sondern mal so grundsätzlich eine erste kleine Bilanz ziehen. Denn ein Viertel der Saison, mehr sogar schon, ist vorbei. Das heißt, da könnte man jetzt ja auch schon mal sagen, wer sind denn eigentlich so die Positiv- und Negativ-Überraschungen bisher für euch? Was fällt euch da als allererstes ein? Ich meine, es gibt sehr, sehr offensichtliche Mannschaften und Spieler natürlich auch. Aber vielleicht ist ja auch noch was anderes dabei, wo bisher noch nicht jeder drauf gekommen ist.
Also ich finde, es führt ja bei den Überraschungen kein Weg am MSV Duisburg vorbei. Das ist ja sensationell. Aber für mich ist die Leistung, die ich so nicht erwartet hätte, eigentlich die Tabellenplatzierung und auch was sie spielen von Energie Cottbus. Weil ich habe eigentlich gedacht, letztes Jahr nach diesem Drama am letzten Spieltag, auch nach dem Aderlass, das wird eine ganz, ganz schwere Saison. Und da muss ich wirklich den Hut ziehen, was sie für eine Mannschaft gebaut haben, was sie für einen Fußball spielen. Also deshalb ist, so sehr ich mich über den MSV freue, ist für mich Energie Cottbus eigentlich die positive Überraschung dieser dritten Liga.
Und ich finde, da muss man natürlich Pele Wollitz noch ganz zwingend mit reinnehmen, denn eigentlich sollte er ja schon längst kein Trainer mehr sein. Aber dann nochmal diese Aufgabe anzugehen mit diesem, was du jetzt gerade erläutert hast, mit dieser Herausforderung und dann so dazustehen. Klar, er ist immer noch ein Typ, der aneckt, der der Liga aber unheimlich gut tut, aber der eben schon auch dafür sorgt, dass Energie stabil dasteht. Wir haben ja nachher noch einen Gast aus Cottbus, da können wir das ja sicher nochmal vertiefen.
Ja, und es ist manchmal so schade, dass auch wir ja dann immer nur so da hängen bleiben, wenn Pele Wollitz mal wieder irgendwelche Fässer aufmacht, wo man sich dann fragt, wo kommt das denn her? Er ist nun mal ein emotionaler Mensch, der reagiert dann auch und sagt uns sozusagen eins zu eins das, was er fühlt, was natürlich wunderbar ist. Solche Menschen, gerade in der Öffentlichkeit, gibt es ja leider nicht mehr so oft, wie zum Beispiel gestern Weggy im Doppelpass, als er über Sandro Wagner gesprochen hat. Da habe ich gedacht, genau so muss man da rangehen mit seinen Emotionen, mit seinen Gefühlen, einfach auch mal rauslassen. Und das gibt uns Pele Wollitz. Und zusätzlich, und das darf man nicht vergessen, ist das nicht nur irgendein Laberhannes, um es mal so salopp zu sagen, sondern das ist ein richtig guter Mann, der eine Mannschaft führen kann, der eine Mannschaft formen kann, der einer Mannschaft einen Stempel aufdrücken kann und vielleicht eines der wichtigsten Dinge, für die Mannschaft, also die Mannschaft brennt auch für den Trainer, läuft auch für den Trainer und möchte auch Erfolg haben für den Trainer. Und das sind natürlich Komponenten, wenn die ineinander greifen, dann muss unterm Strich stehen, Pele Wollitz ist ein Top-Trainer. Fertig, aus.
Ich gehe in die ähnliche Richtung. Ich hatte mir auch schon fast gedacht, dass irgendeiner von euch den MSV Duisburg nehmen wird. Deswegen ist eigentlich auch schon Wahnsinn, dass wir über einen ungeschlagenen Aufsteiger sprechen. Das aber für uns nicht mehr die Überraschung ist, weil es ja seit Wochen so ist. Ich bin auf Cigerci gegangen als die große Überraschung für mich in dieser Saison, weil es einfach, ich finde, er hat nochmal einen weiteren Schritt nach vorne gemacht und für mich ist er aktuell eigentlich der einzige Unterschiedsspieler in dieser Liga. Es gibt diverse Kandidaten, die das auch machen könnten oder sein könnten, aber aktuell ist er, glaube ich, in dieser Form, hat diese Leichtigkeit. Cottbus wird total von ihm getragen und das ist für mich so nach der letzten Rückrunde mit den ganzen Negativerlebnissen schon die größte Überraschung. Jetzt ist er auch noch Vater geworden. Die Geschichte haben wir alle in den letzten 10 Tagen hautnah miterlebt. Der kleine Nayel, übersetzt heißt es, glaube ich, aus dem Arabischen, der Gewinner. Also es passt perfekt, es läuft alles für ihn rund. Und ich sehe ihn jetzt schon auf einer Stufe mit, ich sag mal, Barış Artık, Nick Woltemade, also wirklich Spieler, die eine ganze Saison lang prägen können. Die Gefahr ist natürlich jetzt nur bei Cigerci, dass du eine gewisse Abhängigkeit hast von ihm in Cottbus. Aber da können wir gleich mal nachfragen bei Erik Engelhardt, ob das so ist.
Ich habe übrigens nur noch das hinzugefügt zu Pele Wollitz. Ich habe noch einen anderen Gewinner. Also es ist jetzt wirklich ein bisschen blöd, dass wir so ein bisschen über den MSV stolpern. Wenn du da siehst, 7 Siege, 3 Remis ohne Niederlage. Jetzt auch ein anderes Anspruchsdenken. Wir waren ja am Freitag da, werden ja sicherlich noch drüber sprechen. Aber VfL Osnabrück, liebe Freunde, was da passiert, da habe ich wirklich nicht mitgerechnet. Die haben 19 Punkte nach 10 Spieltagen. Die sind mittlerweile richtig gut zusammengewachsen. Die haben nur 6 Gegentore gefangen. Das, was ja Schulz sowieso schon von Beginn an geschafft hat, diese Defensive zu stärken, dieses das, was er so auch will, diese Struktur reinzubekommen. Und jetzt schießen sie auch Tore und gewinnen auch Spiele, auch gegen den Waldhof nach Rückstand auswärts. Also das habe ich nicht kommen sehen. Das finde ich richtig stark. Das freut mich für den VfL, der ja auch in den vergangenen Zeiten immer ein bisschen gelitten hat. Was heißt immer ein bisschen? Also die haben ordentlich gelitten. Und es freut mich vor allen Dingen für den Trainer. Der ist ja so einer, der vielleicht auch mal ein bisschen runterfällt. Aber den so ins Licht zu rücken, das, glaube ich, hat er sich verdient nach den ersten 10 Spieltagen.
Auch darüber wollen wir ja nachher noch ein bisschen ausführlicher sprechen über den VfL Osnabrück, machen aber an dieser Stelle vielleicht erstmal kurz weiter, auch mit den Dingen, die ja nicht so gut gelaufen sind, mit den Negativüberraschungen. Und dazu gehören ganz bestimmt auch die Münchner Löwen, die jetzt 5-mal in Folge ohne Sieg sind, in Wiesbaden verloren haben. Und wir hören jetzt erstmal unseren lieben Kollegen Pippo Konrad, der das Spiel kommentiert hat für Magenta Sport und einen Ex-Löwen an seiner Seite hatte, Stefan Reising. Und die haben sich nach der Partie bei uns mit einer Sprachnachricht gemeldet.
Liebe Leute, ich hoffe, der Streuselkuchen schmeckt. Ich bin hier in einer mittlerweile leeren Wiesbadener Brita Arena. SVWW hat gewonnen, verdient 1-0. Ich glaube, im 23. Abschluss war das. Ich habe mir jetzt jemanden von Red Bull, der das Ganze analysiert. Ex-Löwe, ein Stürmer für euch, Stefan Reisinger. Servus. Was ist da passiert bei den Löwen?
Ja, es war halt, heute muss man ehrlich sagen, war es einfach zu wenig. Von der ersten bis zur 90. Minute, die letzten 10 Minuten, da war das, was man sich eigentlich bei den Löwen von Anfang an erwartet. Da war Druck drauf, da war dann auch Spiel nach vorne, da waren dann noch mehr Torchancen, aber es wäre nicht verdient gewesen. Am Ende des Tages war es hochverdient eigentlich, obwohl René Vollert noch super viel entschärft hat. Und ja, da muss sich einige Sachen ändern, damit auch die Löwen hoffentlich wieder in die Erfolgsspur kommen.
Für mich als Kommentator ist das unfassbar schwierig, sich auch auf so ein Spiel von 1860 München vorzubereiten, weil ich das Gefühl habe, dass der Verein so komplex ist. Auf der einen Seite diesen hochkarätigen Neuzugänger, auf der anderen Seite dann gefühlt führungslos, wer wird Trainer, wer wird Geschäftsführer. Kannst du das irgendwie erklären?
Ja gut, jetzt ganz im Detail kann man es jetzt nicht erklären. Gut, jetzt mal, wer Trainer wird, das ist ja immer dann Entscheidung. Ich glaube, es ist ja wichtig, auch von der Identität, was willst du auch dann für ein Fußball spielen, auch mit dem vorhandenen Kader, weil jetzt kannst du ja auch nicht so viel auch ändern, aber du kannst ja mit denen, es ist ja nicht so, dass man mit denen nicht arbeiten kann. Also Qualität ist halt schon vorhanden, aber du musst halt da meiner Meinung nach richtigen Hebel einsetzen. Aber
ja, was sind die richtigen Hebel?
Ja, dazu bin ich einfach schon zu weit weg, aber du brauchst erst einmal eine klare Struktur, ein klares System, dann natürlich auch die Spieler. Klar, du hast so viele hochkarätige Offensivspieler und meiner Meinung nach musst du halt dann auch dementsprechend viel Offensivpersonal spielen und halt offensiv halt ausgelegt sein, weil du halt einfach, wenn man das sieht, da hast du einen Hopsch, da hast du einen Haugen, da hast du einen Niederlechner, da hast du einen Voller, das verletzt. Aber du brauchst dann auch natürlich Leute, die das zubringen oder halt dann auch viel nach vorne frühzeitig schon attackieren und so mehr Intensität dann da reinbringen, weil das war einfach auch von der Frische her, vom Kopf auch, finde ich auch, in vielen Situationen irgendwie zu lahm, zu behäbig. Da waren die Wiener also, Wiesbaden auch frischer, muss man ehrlich sagen. Ja.
Ganz klare Worte von dir. Mehr Löwen-DNA wieder.
Ja, auf jeden Fall.
Fighter Spirit. Fighter Spirit, ja. So nämlich. Grüße aus Wiesbaden.
Danke. Ich finde schön, dass sie sich ein ruhiges Plätzchen gesucht haben, um das Spiel zu analysieren. Life is a Roller Coaster lief da im Hintergrund zuletzt. Das ist ja im Prinzip auch so ein bisschen der Motto-Song für alle Löwen-Fans.
Also, ich habe gestern eine lange Autofahrt bewältigt von München nach Köln und habe natürlich auch in das Spiel rein gehört. Ich schaue ja nicht, wenn ich fahre. Aber ich habe mir dann gedacht, heute reden wir über die Löwen, was sagst du denn da? Und es fällt mir echt schwer. Wir haben ja wirklich jetzt jede Woche das auch schon analysiert. Ich habe ja auch schon klar gesagt, wie ich das finde, da Tabula Rasa zu machen. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie sie da sich aufstellen. Ich meine, der Mang sagt ja, wir sind dran. Der Geschäftsführer, der Interimsgeschäftsführer führt das ein oder andere Gespräch. Es sind Dinge zu hören und nichts davon ist irgendwas, was mich überzeugt. Also ich bin da mal gespannt, wo das enden soll.
Also ich würde sagen, oder ich habe den Eindruck, dass wir alle, inklusive mir, total die Qualität dieses Kaders überschätzt haben. Ich war ja der Meinung, dass Niederlechner und Volland auf jeden Fall funktionieren, weil sie eben nicht zum Abzocken gekommen sind, sondern auch was zu verlieren haben an Reputation in ihrer Löwen-Fangemeinde. Aber ich sehe bei Niederlechner, ich sehe nicht jedes Spiel, ich schätze den ja über alle Maßen, aber der kriegt ja eine 5 nach der anderen. Also da ist ja gar kein Impact aufs Spiel. Volland ist jetzt auch noch verletzt gewesen. Und wahrscheinlich sagen wir im Frühjahr, wenn es vielleicht dann doch nochmal eine Siegesserie gibt, oh, wie diese Spiele alle funktionieren, die wir da aufgezählt haben, der Champions League-Leute dahin gekommen und sowas. Aber im Moment ist es halt genau umgekehrt. Sie funktionieren einfach überhaupt nicht. Und du hast irgendwie gar keinen Anpack, wo du jetzt sagen würdest, okay, die kriegen jedes Mal 5 Stück, ihr müsst hinten mal die Kiste. Oder sie schießen vorne keine Tore. Sie haben ja auch schon mal Tore geschossen. Sie brauchen ein emotionales Erweckungserlebnis. Hatten sie alles eigentlich schon. Sie haben einen Trainerwechsel schon hinter sich und spielen dann blutleer bei Wien Wiesbaden. Da muss man ehrlich sagen, da scheint so viel gerade im Argen zu liegen, das hätte ich niemals für möglich gehalten, muss ich sagen.
Und möglicherweise ist das ja auch ein Grund für die Trennung von Sportchef Werner. Das hat zumindest der Präsident Mang ja angedeutet, der irgendwie gesagt hat, das hatte sich schon länger angedeutet. Man war sich da offenbar nicht einig über den Kurs der Löwen, denn Mang hat gesagt, wir setzen sehr viel auf die Jungen. Das hat man einfach vernachlässigt, möglicherweise eben mit der Verpflichtung von diesen ehemaligen Bundesliga-Profis. Und die Löwen haben den zweitältesten Kader der Liga. Da ist man offenbar mit den Philosophien aneinander geraten und deswegen vielleicht dann die Trennung.
Ja gut, aber da muss man auch vorher ganz klar wissen, was man will. Also man kann ja nicht sagen, wir bauen jetzt hier 10 Jugendspieler ein aus der U19 und versuchen trotzdem aufzusteigen. Das ist ja die Kunst, die man schaffen muss, eine Balance zu finden zu, wir kaufen Qualität, die uns einen Aufstieg in an und Abführungszeichen garantieren kann, bauen aber trotzdem auch Leute wie Dulic und Co. ein. Das ist die große Kunst eines Sportgeschäftsführers oder Sportdirektors, das zu handeln. In meinen Augen hat das in den letzten Jahren eigentlich sehr gut funktioniert. Man muss schon festhalten, dass sie vor der Saison mit Kloss und Ott zwei junge Profis auch abgegeben haben, zu Viktoria beispielsweise, zu einem Liga-Konkurrenten. Aber trotzdem, finde ich, muss man vor allem in dieser Saison die Chance am Schopfe packen und den Aufstieg schaffen, weil wir haben alle vor der Saison gesagt, so einfach wie dieses Jahr geht's nicht. Und deswegen fand ich oder finde ich immer noch den Kader aufstiegsreif. Aber das, was Veggie eben beschrieben hat, diese blutleere Vorstellung gestern in Wiesbaden, konnte ich auch nicht verstehen.
Aber das muss mir jetzt auch mal einer erzählen. Also jetzt auf einmal heißt es, wir hatten von Anfang an den Plan, auf Junge zu setzen. Dann holen sie aber Volland und Niederlechner und reizen das auch aus, diese Verpflichtungen. Ich meine, dieser Kaderdurchschnitt, das liegt ja dann auch an Niederlechner, an Volland, an Vollert, den Torhüter. Natürlich sind dann da auch welche, die sind dann deutlich über 30. Und dann sind die Jungen, die es da ja auch gibt, rund um Dulic, sind dann natürlich aber auch noch mit dabei. Und die spielen ja auch. Aber was willst du denn jetzt als Löwe? Willst du jetzt aufsteigen? Willst du jetzt eine Übergangssaison? Willst du jetzt die jungen Leute ranführen? Jetzt heißt es auf einmal, das hat sich seit Wochen schon angekündigt. Wenn sich das seit Wochen angekündigt hat, wo ist denn dann der Plan B? Dann hat doch sicherlich auch der Mang und wer da auch alles mitspricht, schon einen klaren Plan, wer jetzt der Geschäftsführer wird, wer jetzt der Trainer wird und so weiter und so fort. Dafür dauert es aber schon ewig und dafür hört man auch zu wenig. Also es ist wirklich so, dass wieder nur gelabert wird. Man hört wieder nur so viel Laberei und keine Taten und es geht wieder den Bach runter. Und die Löwen, wenn die nach der Länderspielpause gegen den MSV verlieren, haben sie schon 15 Punkte Rückstand auf die Zebras nach 11 Spieltagen. Also es ist wirklich, wenn ich 60-Fan bin und die tun, ich weiß gar nicht, ob das Mitleid ist oder ich weiß es nicht, aber da musst du verzweifeln. Mit diesen Leuten musst du verzweifeln.
Man sieht halt auch immer wieder, in Liga 2 und 3 tun sich die Mannschaften unheimlich schwer, die gefühlt die von den allen anderen auch die Favoritenrolle hingeschoben bekommen und dann sollen sie eigentlich immer Spiel machen. Und du siehst dann das, was wir gesagt haben. Wir haben so viele Spieler drin, die alle in der zweiten Liga, vielleicht sogar in der ersten Liga jetzt aktuell noch spielen könnten. Aber in der dritten Liga dann in dieser Favoritenrolle das Spiel zu machen, das ist anscheinend dann doch nicht so einfach. Das haben ja Köln, der HSV erleben müssen, das hat Schalke erleben müssen. Vielleicht ist der Kader dann auch nicht für das, was es braucht in der dritten Liga, so gut ausgelegt, wie wir das alle inklusive mir gedacht haben.
Und wenn man jetzt auf das Anforderungsprofil des neuen Trainers guckt, dann soll da auch die, ich sag mal, die eierlegende Wollmilchsau her, denn es soll jetzt ein Trainer kommen, bis Ende der Woche soll er feststehen, der neue, der sowohl die dritte Liga richtig gut kennt, der aber auch die Bundesliga kennen soll. Wo ich mich frage, warum muss der jetzt die Bundesliga schon gut kennen? Warum macht man da jetzt schon wieder den dritten Schritt vor dem ersten? Also holt doch einen Trainer, der jetzt erstmal dafür sorgen kann, dass dieser Verein in die zweite Liga aufsteigt und dann gucken wir mal weiter.
Ja, also genau über den Satz bin ich auch gestolpert, muss ich ganz ehrlich sagen. Was hat denn jetzt die Situation aktuell bei den Löwen mit der Bundesliga zu tun? Das sind wieder Hirngespinste, das ist natürlich ein gefundenes Fressen für uns, dass wir das jetzt ranziehen. Zeigt aber auch, dass die Löwen für dieses Doppelaus nicht gut aufgestellt sind. Auch diese Aussage von Mang im BR, ich hoffe, bis Ende der Woche einen neuen Trainer zu haben. Dieses ich hoffe, also was ist denn das für ein Zeichen nach außen? Ne? Das hat ja nichts mit Stärke zu tun. Das heißt ja, die sind abhängig davon, welcher Trainer irgendwie zusagt. Also wenn ich jetzt Löwenverantwortlicher wäre, dann hätte ich zumindest eine breite Brust in Sachen Trainerfindung. Aber das ist für mich gerade ein schlechtes Zeichen.
Aber wer ist eigentlich Gernot Mang? Also das ist für mich nicht greifbar. Ich habe gegoogelt, ich habe mir Interviews angeschaut und so weiter und so fort. Ist das wirklich derjenige, der die Entscheidungen alleine trifft? Wie sieht das Gremium aus? Wie ist da so die Absprache? Ich meine, wenn man Stärke beweisen will zum Beispiel und sich denkt, das ist ein falscher Weg, den wir hier einschlagen, dann fragst du dich natürlich, warum gehst du so in dieser Konstellation überhaupt in die Saison? Was redest du da? Wen willst du damit abholen? Dann kommen ja Packhull, dann kommt Benny Laut. Stellt euch mal vor, Benjamin Laut wird Geschäftsführer. Der Junge hat eine Löwen-DNA und der ist sicherlich auch für die Fans wunderbar und war selber Spieler, Nationalspieler und so weiter. Müssen wir nicht drüber sprechen. Aber was hat der denn, danach gemacht, dass du jetzt zum Beispiel sagst, dieser Mensch wird sportlicher Leiter oder Geschäftsführer bei den Münchner Löwen. Außer, dass er mal bei den Löwen gespielt hat und in der Bundesliga gespielt hat. Also ich finde wirklich, dass, und das habe ich gedacht, dass jetzt mit dieser Wende auch, was das Präsidium angeht und sowas, dass so jetzt Ruhe einkehrt, dass alle sich bewusst sind, was ist das Ziel. Jetzt wird aber wieder von einer Bundesliga, von einem Bundesliga-Know-how gesprochen und sowas. Also da muss ich wirklich sagen, da rollen sich mir die Fußnägel wirklich zusammen. Ich kapiere das gar nicht mehr. Ich kapiere 60 München nicht mehr, gar nicht mehr.
Gibt es überhaupt Trainer, die das vereinen würden? Fällt euch da ein Name ein?
Friedhelm Funkel. Ja.
Der war ja schon mal bei den Löwen. Das war ja jetzt auch nicht, wahrscheinlich nicht seine allererfolgreichste Station. Aber ich bin genau bei euch. Wenn ich immer höre, was dieser Trainer alles mitbringen soll, dann am besten noch 3 oder 5 Jahrespläne. Wo arbeitet ein Trainer heute noch länger als 2 Spielzeiten? Das ist, also wir hatten einen Schnitt, ist ein Trainer 1,3 Jahre irgendwie bei einem Verein und den Schnitt hat früher noch Christian Streich alleine kaputt gemacht. Also das ist ein Wahnsinn. Du brauchst jetzt eigentlich einen Trainer, der sie noch nach oben ranbringt, der aufsteigt und wahrscheinlich bis dann nächstes Jahr im Herbst reden wir schon über den nächsten Trainer wieder. Also solche Visionen da zu haben, über Bundesliga zu fabulieren, ist Wahnsinn.
Also einer wird mir direkt einfallen, Markus Anfang. Ich glaube, der hat schon mal Bundesliga trainiert und auch die dritte Liga.
Ja, der soll auch nach Düsseldorf.
Geht nach Düsseldorf.
Das habe ich nicht mitbekommen.
Kein Problem, deshalb sind wir ja da, lieber Yannick.
Ja, dann gehen wir jetzt mal ein Thema weiter und kommen zu jemandem, bei dem die Situation ganz anders aussieht. Denn wir haben jetzt mit einem Tabellenzweiten zu tun. Nach einer perfekten englischen Woche dürfte die Laune richtig gut sein bei Erik Engelhardt. Hallo Erik, liebe Grüße, guten Morgen.
Guten Morgen, erstmal danke für die Einladung. Ja, von den Punkten her perfekte Woche. Von den letzten beiden Spielen vielleicht nicht perfekt, weil hat nicht alles geklappt, wie sein sollte. Aber ich denke, nach 2 englischen Wochen, nach 2 aufeinanderliegen, dann ist es schon mal okay. Wenn 2 Spiele da sind, die nicht so gut sind, aber die man trotzdem lang gewinnt, ne?
Ja, da wird
ist auch eine Qualität.
Da wird direkt mal das Haar in der Suppe gesucht. Wir gucken doch nur auf die Ergebnisse. 5:0 ja, gegen Stuttgart, 3:1 in Rostock, 3:2 gegen Aachen nach 2-mal Rückstand, 9 Punkte in der englischen Woche. Ihr seid auf Platz 2 gesprungen. Da musst du auch eine Belohnung gegeben haben, oder nicht?
Ja, denn gestern und heute voll. Aber mit 2 Kindern ist das nicht voll, ne?
Ja.
Das ist wie so ein Actionhaus, von daher. Aber man liebt es ja, ne?
Da ist Training wie Urlaub dann, ne, mit 2 Kindern.
Ja, das auch Auswärtsfahren, da müsste das meine Frau nicht haben. Aber nee, alles gut. Also wir mit 2. Gestern und heute. Dann morgen geht's weiter, weil wir haben Landespokal am Wochenende noch. Mhm. Da war die Bilanz nicht so gut letztes Jahr. Und da haben wir dann noch was vor.
Das heißt, du googelst gerade schon Highlight-Videos vom FC Strausberg?
Nee, das nicht. Aber wir sind ja letztes Jahr auch im Halbfinale ausgeschieden gegen Stahnsdorf dann. Und jetzt dieses Jahr war das erste Spiel auch nicht so gut. Deswegen soll da schon nochmal eine Schippe drauflegen. Aber es macht der Trainer schon. Der heizt uns da schon ein. Alles gut.
Ja, und da sind wir eigentlich schon dabei. Wir haben zu Beginn unserer Übertragung, wollte ich sagen, über so Highlights gesprochen, die sich bis jetzt schon rauskristallisiert haben. Und da waren wir alle relativ schnell bei Energie Cottbus und natürlich auch bei Pele Wollitz nach so einer, ich weiß es gar nicht, Enttäuschung letzte Saison, weil man es am Ende dann doch nicht gepackt hat. Wie ist der Trainer mit euch so in der Sommerpause umgegangen? Wie hat er euch in Ruhe gelassen und wann hat er euch wieder eingeschworen auf die neue Saison und vielleicht mit dem Motto, jetzt erst recht?
Er nimmt ja immer gerne den 24. Spieltag, was dann irgendwie, ich weiß auch nicht, was da los war. Es war vielleicht, keine Ahnung, der Kopf hat, glaube ich, eine richtig große Rolle gespielt bei uns und haben dann am Ende nochmal den Sieg geholt, auch bei Hansa. Ja, und dann am letzten Spieltag hat Ingolstadt, glaube ich, ihr bestes Spiel gemacht in der Rückrunde gegen uns. Das war schon, haben wir auch dann kein Land gesehen, muss man auch ehrlich sein. Aber ja, hat sich dann auch viel getan im Sommer. Ich glaube, die Hälfte aller Spiele sind dann weg. Eine ganze Menge neu dazugekommen. Und ja, es tut, neuer und frischer Wind tut auch dann schon mal gut, weil das sind Jungs, die dann unbekümmert sind, junge Spieler, die auch Bock drauf haben auf den Verein. Und ist schon gut, dass du dann so einen richtig guten Mix hast aus Jung und Alt, aus Erfahren, die Spieler, die schon länger da sind und Spieler, die jetzt neu dazukommen. Und da hat uns Pille dann schon auch richtig gut eingestellt. Dann war so eine Phase, wo es auch nicht so lief jetzt am Anfang der Saison. Dann, wo wir auch nicht zufrieden waren mit unseren Spielen, auch zum Beispiel Spiele in Schweinfurt und so, wo wir dann am Ende dann glücklich gewonnen haben. war jetzt auch nicht dann so unser Anspruch. Und ja, dann haben wir uns vor dem Mannheim-Spiel alle zusammengesetzt, haben jetzt klar gequatscht, was machen wir jetzt besser, haben nochmal alles besprochen, haben uns dann auch Meinungen gesagt, weil waren schon ein paar Sachen, die auch sehr unklar waren. Und ja, jetzt haben uns das Staff und der Trainer auch dann richtig gut eingestellt. Jetzt seit Mannheim bringen wir auch richtig gute Leistungen auf den Platz und da sind wir auch alle voll zufrieden. Aber klar, es geht immer besser und es ist auch zum Glück so, weil sonst kann man sich auch nicht verbessern. Und wenn man schon dann uns dann ankreiden kann, dass wir die letzten beiden Spiele nicht so gut gespielt haben, dann ist auch noch Luft nach oben. Und so soll es auch sein.
Erik, wann hast du denn selber das Gefühl mal gehabt, weil ich war am letzten Spieltag in Cottbus und du hast die Trauer von den Menschen gesehen, du hast Timmy Thiele gesehen, der geweint hat und irgendwie hatte ich von allen das Gefühl, sie waren sich bewusst oder ihr wart euch bewusst, das war eine historische Chance, nochmal in die zweite Liga aufzusteigen. Und da gibt es ja dann auch Mannschaften, die im Folgejahr komplett abrauschen mit so einer psychologischen Komponente auf. Wann hast denn du selber gemerkt, oh, da könnte doch dieses Jahr doch wieder was gehen, weil die da geblieben sind, den Kopf hochbekommen haben und die neuen frischen Wind reinbekommen haben?
Ja, erstmal klar, die Enttäuschung war natürlich riesig, aber hat sich auch dann, glaube ich, irgendwann schon angebahnt, dann im Laufe der Rückrunde, so ein bisschen. Aber ja, wir hatten dieses Entscheidungsspiel und da haben wir es dann halt auch verkackt, ne? Aber auch verdient. Und der Zeitpunkt, wo ich so mir gedacht habe, ey, es kann echt was werden, war auch so das erste Spiel auch gegen Saarbrücken war ein Top-Spiel, aber nur einen Punkt geholt. Da habe ich mir schon gedacht, ey, es kann echt was werden. Dann sind wir noch im DFB-Pokal weitergekommen gegen Hannover, was auch richtig stark war. Ja, und jetzt so ab Mannheim ist man schon voller Selbstbewusstsein und denkt sich so, okay, könnte was gehen, aber ja, wir müssen erstmal die Punkte holen, weil ihr wisst ja selber, die Liga ist so eng. Da teilweise für Ergebnisse sind. Deswegen, und letztes Jahr hast du auch gesehen, was mit Sandhausen passiert. Es kann alles so schnell gehen. Du weißt auch nicht, wie zum Beispiel, wie es bei Duisburg, wenn es vielleicht mal nicht so läuft, wie die da drauf reagieren. Was hatten die auch schon lange nicht mehr? So ein Gefühl von Verlieren. Da bin ich auch gespannt. Also gibt noch viele Fragezeichen in der Saison.
Ich würde einmal auf deine persönliche Bilanz zu sprechen kommen. Du hast ja in den letzten 4 Spielen immer getroffen. Man kann ja schon fast sagen, der Knoten ist endlich geplatzt. Du kamst ja letzte Saison rein in diese funktionierende Mannschaft als, ich sag mal, ja, Rekordtransfer in der Winterpause. Auf jeden Fall als ganz, ganz großer Hoffnungsträger mit ganz, ganz vielen Hoffnungen bei den Fans. Wie hast du selber deine Entwicklung wahrgenommen und was hat sich vielleicht im Sommer verändert, weil es jetzt, also den Zahlen nach zufolge, besser läuft? War da schon vielleicht so ein bisschen Bürde im Winter mit dabei?
Ja, also es war ja auch kein Geheimnis, dass ich unbedingt dann weg wollte. Außer Glück war zwar eine schöne Zeit, aber am Ende war es dann für mich auch schon ein bisschen schwer, sage ich mal, weil da auch viele Faktoren waren, die nicht mehr gestimmt haben. Wir hatten eine super Aufstiegssaison, dann in der zweiten Liga hatte ich auch eine gute Saison für mich persönlich. Ja, und dann sind halt ein paar Sachen passiert, ich lieber auch für mich behalten möchte. Und ja, wurde halt dann ein bisschen so, das heißt degradiert, aber ich musste dann zum Beispiel bei einem Testspiel und da durfte ich in den letzten 30 Minuten spielen mit U19-Spielern, was auch nicht schlimm ist, aber das ist halt schon gemerkt, dass die dann irgendwie, war halt auch nicht sicher, ob ich da bleibe oder nicht, ist ja auch okay. Aber ja, ich will jetzt auch kein Öl ins Feuer gießen, deswegen ist da alles gut. Und klar, dann ist mir vielleicht ein bisschen der Spaß vom Fußball weggegangen. Aber ich glaube, genau das halbe Jahr habe ich jetzt auch gebraucht für mich, auch persönlich, auch für die Family, dass es auch für mich dann der richtige Shit war. Aber klar, am Anfang hast du natürlich, du willst, dass es sofort läuft. Dann lief es eigentlich auch ganz gut mit dem ersten Spiel in Bielefeld, was wir dann auch gewonnen haben. Hatte ich dann aber auch eine Chance, die ich dann nicht gemacht habe. Das hat sich dann irgendwie das ganze halbe Jahr so bei mir so drin geblieben, wo ich dann auch Chancen verballert habe, die ich eigentlich mache. Aber jetzt im Sommer habe ich auch schon ein richtig gutes Gefühl gehabt für mich persönlich. Habe das Vertrauen auch vom Trainer zu 100%. Und ja, dann klar, dann machst du die ersten Chancen auch in der dritten Liga, also jetzt in der Saison nicht. Und da macht man sich auch ein bisschen die Platte, aber ich habe ja auch mit Pele gesprochen und jetzt läuft es eigentlich ganz gut. Und ja, man sollte aber auch ein bisschen ruhig behalten, weil im Fußball und vor allem kann es auch richtig schnell gehen. Also vor 4 Wochen war ich noch der Depp und jetzt bin ich nicht der Held, aber jetzt läuft es bei uns. Deswegen sollte man es auch genießen, den Zeitpunkt jetzt, aber sollte auch nicht zu locker bleiben und zu zufrieden bleiben. Das habe ich jetzt so gelernt.
Wie großen Spaß macht es, mit so jemandem wie Tolgay Ciyerci zusammenzuspielen? Ist er für dich vielleicht auch aktuell der beste Spieler der Liga?
Meiner Meinung nach ja. Jetzt vor allem auch die Umstände, die waren. Das war nochmal, muss man nochmal besonders hervorheben. Klar, hat nicht immer alles geklappt und klar, da auch jetzt vielleicht ein paar mehr Ballverluste gehabt, aber was das für ein mentaler Druck jetzt war. Ich weiß auch, wie es ist dann, wenn man wartet die ganze Zeit, dass es losgeht. Aber dass auch am nächsten Tag der auf einmal das Deko in der Kabine hängt, habe ich vielleicht auch ein bisschen gewundert, aber für uns war es dann auch ganz gut.
Hat er da irgendwie kommuniziert? Hat er nichts gesagt? Also ist er überraschend dann auf einmal aufgetaucht oder wie war
er? Nö, es macht er alles mit Pele. Deswegen haben die sich da eh abgesprochen und ich habe jetzt vorher nicht gewusst. Ich wusste nicht, ob er kommt oder nicht. Hab dann nur das Trikot gesehen und dann auch innerlich so, ja, gemacht. War schon alles gut.
Einer, der vielleicht irgendwann mal so spielen kann wie Ciyerci, ist Can Mustafa, der ja wirklich schon mit seinen jungen Jahren auf sich aufmerksam gemacht hat. Ich glaube, der hat auch schon 3 Scorer-Punkte. Wenn man so ein bisschen reinhört nach Cottbus, dann hat das vielleicht auch ein bisschen was mit dir zu tun. Du nimmst ihn so an die Hand, bist so wie so sein Bruder. Was ist das für ein Typ und wie ist eure Verbindung?
Zuerst mal, das war jetzt in der Vorbereitung war es so, wir mussten diese Leistungstests machen und diese Leistungsdiagnostik und dann komme ich so, ich bin ins Krankenhaus gefahren, dann bin ich so, musste ich irgendwo hin, da wo die Ärzte sind. Und dann sehe ich da John und ich dachte mir so, hey, wer ist das? Also, und ist der aus der U19? Ich kenne den nicht. Und auf einmal saß er da und dann habe ich mich vorgestellt so und dann hat er mir erzählt, dass er ausgeliehen war nach Aalen. Da muss ich erst mal gucken. Hat auch eine richtig gute Statistik gehabt. Und ich glaube, seitdem hat er auch einen richtig, richtig netten Eindruck gemacht, richtig super Eindruck. Und dann hat sich irgendwie so entwickelt. Und dann war es auch so, dass wir im Bus dann Sitznachbarn waren oder sind und haben auch viel gequatscht. Und ja, dann war so sein erstes Ding, dass er das Tor in Schweinfurt macht. Und was für ihn auch richtig gut war, was er auch, glaube ich, gebraucht hat. Und ja, er ist mit Ball schneller als ohne, muss man echt sagen. Also, wenn der den Ball am Fuß hat und lostippelt, ist für mich, gibt es kaum in der Liga und gibt es auch, glaube ich, kaum in der zweiten Liga. Deswegen ist es für mich wenn er so weitermacht, wenn er weiß, wo er herkommt, was er auch, glaube ich, macht, dann ist für ihn, glaube ich, also zu was hören bestimmt, aber ist noch viel Zukunftsmusik. Aber wie gesagt, ich versuche schon jetzt Tipps zu geben, nicht wie man dribbeln soll, weil das kann er. Aber halt sowas neben dem Fußball und wie er vielleicht einige Situationen annehmen sollte, wie er das machen sollte.
Mit Blick auf die Uhr, eine Frage habe ich noch. Ich habe Videos von dir gesehen, wie du, wie laut du singen kannst und wie schön du singen kannst. Die italienische Nationalhymne zum 60. Geburtstag von Pele Wollitz. Mhm. Also du kannst mir eigentlich nicht erzählen, du warst doch früher sicherlich mal im Chor. Kannst du mal die Geschichte erzählen, wie es dazu kam?
Ja, kann ich erzählen. Ich war relativ früh, war ich im Chor bei mir im Dorf zu Hause und hat sich dann aber, seitdem ich dann war ich am Internat in Nürnberg und so und dann hat sich es ein bisschen abgeflacht, aber ich höre gern Musik, ich höre gern sowas auch. Ich habe mir das irgendwann mal angeeignet, dass ich dann das Nationalhymne singe. Sag mir nicht warum, aber es war irgendeine WM und dann habe ich mir damals auf dem PC, habe ich mir die Hymne angehört und dann den Text dazu und dann kam es so, ich hatte Bock drauf und dann ist es ja immer so dieser Einstand, den du machen musst und dann habe ich mir überlegt, was ich singen soll und dann kam das irgendwann zustande und seitdem rassel ich die Leier runter und ja, zum Geburtstag von Pele, der wollte es natürlich dann nochmal hören. Habe ich es nochmal gemacht.
Und das heißt ja auch für den FC Energie Cottbus, eigentlich ist das Pokalfinale dieses Jahr gesetzt, weil das ist eine Möglichkeit. Da kannst du auch mal die Nationalhymne singen als Spieler im Finale.
Welches Pokalfinale?
Das große in Berlin.
Ja.
Und aufpassen, ne? Ich habe mal geguckt, Strausberg, Tabellenführer der Landesklasse Brandenburg. Ohne jeden Punktverlust.
Ja, ich sag, da müssen wir aufpassen. Also, aber wir machen das schon. Und wenn wir in Berlin sind, dann werde ich, glaube ich, danach, dann werde ich es 10-mal singen und dann auch irgendwann das irgendwann auch mal leihen, weil ich dann nicht mehr in der Lage bin dazu.
Ja, wir wollen dich jetzt auch nicht hier bei uns in der Sendung dazu nötigen zu singen, aber können ja den Deal eingehen, wenn ihr tatsächlich auch aufsteigen solltet am Ende der Saison, denn das ist ja auch noch ein Wettbewerb, dann stellst du dich bei uns ans Mikro mit dem Glas in der Hand und darfst ein Lied deiner Wahl trällern.
Dann mache ich alles, was auch regelkonform ist.
Gut, dann haben wir einen Deal. Erik, vielen Dank.
Ich danke euch.
Wir drücken euch weiter die Daumen für eine tolle Saison in Cottbus und hoffen, dass wir uns dann bald im Stadion mal sehen. Danke dir, liebe
Dank.
Grüße.
Danke euch. Liebe Grüße.
Tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Ciao. Kann von euch eigentlich einer singen?
Ja, Strassi, am Flügel.
Ja doch, Strassi, du hast doch schon mal auch was gepostet, wo du irgendwie am Klavier oder Flügel auch noch gesungen hast. Da ist auch noch ein verborgenes Talent.
Ja, ja. Ich werde zu Veggies 60. die italienische Nationalhymne singen.
Okay, hast du übernächstes Wochenende Zeit?
Nee, ich kann jetzt ja noch 20 Jahre üben dafür.
Genau.
Ja, man hatte bei Erik rausgehört, dass er sich in Cottbus, glaube ich, sehr viel wohler fühlt als in Osnabrück. Und vielleicht können wir aber dann tatsächlich auch nochmal darüber sprechen, jetzt nicht über seine Zeit in Osnabrück, aber über den VfL aktuell. Vorne haben wir es schon angerissen. Die sind irgendwie so aus dem, ich sag mal jetzt Windschatten, doch auch auf einmal wieder da. Ne? Osnabrück war so ein bisschen vom Radar auch für uns verschwunden. Und da wurden wir übrigens auch direkt abgestraft mit dieser Sprachnachricht von einem Fan des VfL Osnabrück.
Moin, mein Name ist Aydin, ich komme aus Osnabrück. Und ich habe mir mal gedacht, ich höre euch jetzt wirklich schon seit Anfang an. Und gerade diese Saison ist mir aufgefallen, dass der VfL Osnabrück echt viel zu wenig von euch behandelt wird. Und jetzt gerade, wo man irgendwie auf Platz 5, Platz 6 steht, die beste Defensive der Liga hat, leider glaube ich auch die schlechteste Offensive der Liga, muss man vielleicht auch sagen, obwohl wir ligaweit die meisten Torschüsse oder Torabschlüsse haben, was natürlich ein bisschen traurig ist, aber im Vergleich zum letzten Jahr ein sehr, sehr gutes Zeichen. Mich würde einfach mal interessieren, wie schätzt ihr die Lage mittlerweile ein um Timo Schulz, um die ganze Mannschaft und vor allem auch, was traut ihr dem VfL Osnabrück diese Saison zu? Geht es da vielleicht auch wirklich noch Richtung Aufstieg oder sagt ihr, das wird früh genug nichts mit dem Abstieg zu tun haben und wird dann einfach irgendwo im Mittelfeld landen?
Vielen Dank, Aydin, für diese Sprachnachricht. Ihr könnt übrigens jederzeit uns auch Nachrichten schicken. Das kann auch Kritik sein, das können Fragen sein. Das geht an unser 4:3-Handy. Die Nummer, die steht wo?
In den Shownotes.
Genau.
Und Kritik wird natürlich nie gespielt.
Aber wie steht ihr denn zum VfL Osnabrück? Ist es eine Mannschaft, die ja um den Aufstieg mitspielen kann?
Erstmal natürlich Entschuldigung an Aydin und alle VfL Osnabrück-Fans. Also wenn wir eines gemacht haben in nun 86 zurückgelegten Folgen, dann haben wir, glaube ich, schon des Öfteren über den VfL Osnabrück gesprochen. Und Jannik Bakic hört ja ungefähr dreimal pro Tag die Hymne, um reinzukommen in den Tag und auch wieder rauszukommen. Also der VfL ist weiterhin bei uns nicht nur auf dem Radar, sondern auch im Herzen. Und da ist der Hase begraben, das Herz des VfL Osnabrück, auf dem Platz, das Zentrum und die, wie sagt man, und das, warte mal kurz, wie heißt das? Die Automatismen, so, die Automatismen, die stimmen beim VfL. Und das ist etwas, was ich nicht gedacht hätte, dass das so schnell, so gut funktioniert. Ich finde, dass dieser Transfer von Wagner, ja, alleine der Name verspricht ja schon einiges, aber Fridolin Wagner, den habe ich verfolgt. Also beim Waldhof hat er mir schon sehr gut gefallen. Ich glaube, er hat einen richtig guten Eindruck gemacht in Holland. Ich hätte auch nicht gedacht, dass er so schnell zurückkommt. Aber der ist so ein Puzzlestück beim VfL, passt genau zum Fußball, den Schulz spielen will, kann genauso dieses zwischen Defensive und Offensive wunderbar orchestrieren und dann mit Jakobsen noch dazu. Also das ist für mich wirklich mit das stärkste Mittelfeldzentrum der Liga. Und wenn du das hast und alle drumherum dann sich natürlich diese Qualität adaptieren und du dann auch wirklich diese Defensivleistung Spiel für Spiel an den Tag legst, dann braucht es halt am Ende auch nicht viele Tore, denn 1:0, das sage ich jetzt einfach mal so, gibt ja am Ende auch 3 Punkte.
Also, da steckt schon sehr vieles drin, Strassi. Ich weiß nicht, ob sie jetzt das beste Zentrum der Liga haben. Das würde ich mal...
Mit das Beste.
Entschuldigung, mit das Beste. Aber was mir aufgefallen ist in den letzten Wochen, dass die ganz große Stärke vom VfL ist einfach, dass sie die ganz einfachen Dinge richtig gut machen. Die haben eine richtig gesunde Selbsteinschätzung. Die wissen, was sie können. Und legen da komplett ihren Fokus drauf. Und was dem Verein, glaube ich, total gut tut, ist diese unaufgeregte ostfriesische Art von Timo Schulz, der so ein, ja, der das Ganze wieder beruhigt nach der ganzen Antwerpen-Ära und den ganzen Heckmeck rund um diesen Prozess und dann auch noch diese Fangeschichte rund um Havelse. Also ich bin selber über diesen Satz gestolpert von Joe Enox vor der Saison, als er gemeint hat, im April wollen wir in Schlagdistanz sein. da dachte ich mir erstmal, okay, was hat der denn für Ziele? Aber das war anscheinend nicht so hoch gegriffen, weil mit der Art und Weise gerade, mit dieser Achse, läuft das gerade richtig rund. Ich möchte aber jetzt nicht so weit gehen und sagen, der VfL wird jetzt ein Aufstiegskandidat sein, weil dafür ist es, glaube ich, noch viel zu früh.
Du hast ja auch immer das Ding, wenn du wenig Tore fängst, wenn du kompakt stehst, dann kann es ja auf der anderen Seite genauso sein, dass du sagst, aber wir schießen vorne noch keine Tore. Das war ja lange zum Beispiel auch letztes Jahr das Problem. Aber sie machen, wie Strassi das sagt, aus relativ, also sie haben eine sehr gute Chancenverwertung, sie spielen einfach kalt, sie haben, sie stehen auf die einfachen Dinge. Schulz ist ja auch ein völlig unaufgeregter Typ, das darf man halt auch mal festhalten. Und ich finde, dass sie mit Meißner jetzt jemand haben, da wundere ich mich eigentlich immer schon die ganze Zeit, dass der nicht in der zweiten Liga schon den Durchbruch geschafft hat, weil der hat so eine feine Schusstechnik, der kann sich so gut bewegen, richtig guter Griff.
Und man muss halt einfach sehen, das ist ja auch eine fast komplett neue Mannschaft im Vergleich zur letzten Saison. Und das, was Yannick gesagt hat, dass sie echt eine emotionale Berg- und Talfahrt hat in den letzten Jahren. Das war ja niemals ruhig in Osnabrück mit diesem spektakulären Aufstieg. Dann sind sie wieder abgestiegen. Das macht ja was mit so einem Verein. Das führt dann dazu, dass man wirklich irgendwann, glaube ich, nicht mehr so genau weiß, wozu sind wir in der Lage, wo wollen wir hin, was können wir noch? Und da hat im Prinzip jetzt so eine Grundreinigung, glaube ich, stattgefunden mit einem fast ganz neuen Kader eben. Jetzt am Wochenende waren, glaube ich, 8 neue in der Startelf und der Trainer trägt seinen großen Teil dazu bei und das sorgt eben dafür, dass man jetzt quasi wieder neuen Anlauf nehmen kann, glaube ich, in Osnabrück. Ob es für einen Aufstieg reicht, glaube ich auch erstmal nicht, aber wenn man weiterhin jetzt so ruhig in die Richtung geht, dann ist die zweite Liga irgendwann sicherlich wieder ein Thema.
Wenn man einmal kurz auf die Zahlen blickt, 6-0 und vor allem die wenigsten Gegentore kassiert, das ist ja eine ganz einfache Rechnung in, glaube ich, jeder Fußballliga. Der die beste Defensive stellt, wird am Ende aufsteigen oder Meister werden. Ne? Also deswegen sind sie in der Hinsicht auf dem richtigen Kurs.
Wir wollen mal kurz ein bisschen Luft holen und holen einen Mann dazu, den wir sehr vermisst haben in der vergangenen Woche und der heute aber wieder sein Können unter Beweis stellen darf.
Fucker-Tucker durch die Liga, aber niemals hektisch. Denn Fucker-Tucker durch die Liga, konsequent elektrisch. Hier kommt der Fucker der Woche.
Stefan Fuckert ist Moderator bei Magenta Sport. Warum lachst du so, Yannick?
Ich freue mich einfach.
Ach, du freust dich. Gut, hoffentlich freuen wir uns danach gleich auch noch, wenn wir seinen Ausflug gehört haben. Stefan Fuckert, ihr wisst, ist der Mann für Hopp oder Top. Und letzte Woche hat er sich für Hopp entschieden, denn Stefan Fuckert war beim 1:1 der TSG Hoffenheim gegen Ulm im Dietmar-Hopp-Stadion in Sinsheim und hat das für uns mitgebracht.
So, Strategie, ich habe mir gedacht, ich hau mal richtig einen raus, bewerbe mich jetzt mal bei der Modelagentur von Patrick Löckner und melde mich dann aus Mailand, Paris oder New York. Oder ich fahre einfach mal ganz demütig nach Hoffenheim. Gut, da kann ich natürlich auch berühmt werden, wenn ich die Insta-Story von Nada Jindawi crashe. Oder ich schaue mich hier einfach mal um, was es hier Schönes gibt, ja, beim Dorfclub. Erstes Highlight für mich ist auf jeden Fall die Anfahrt hier auf diesem Berg hoch. Absolut krass, ja, wirklich ins Nirvana rein. Zweites Highlight ist der Presseraum. Wirkt für mich so ein bisschen wie das frühere Einfamilienhaus von Dietmar Hopp. Muss ich gleich mal fragen, ob das wirklich so ist. Drittes Highlight, hier gibt es gar keine Bratwurstbude. Dafür aber ja, so eine Eisbude, ja, so ein Eismobil. Ist das geil, ne? Kinder haben Spaß. Hallo, hallo. Hier ist Magenta Sport, der Podcast. Darf ich euch mal fragen, wie geil ist das denn bitte schon? Ein Eismobil habe ich noch in keinem anderen Stadion gesehen.
Richtig geil. Am besten ist Joghurt und Banane.
Darf ich mal den Eismeister fragen, was geht heute am besten weg?
Cookies und Stracciatella.
Bei jedem Spieler nur heute?
Hauptsächlich in jedem Spiel. Vielleicht noch Nuss dazu, ja? Und für die kleinen Kinder vielleicht Bubblegum, das blaue Eis.
Das wollte ich ja fragen. Gibt es denn hier auch Eis in Vereinsfarben?
Ja, es gibt es aber heute leider nicht.
Jetzt gucke ich mir auf die Klingel hier von diesem Einfamilienhaus, was ja Pressestelle, Pressekonferenzraum, alles Mögliche ist. Steht da Hopp drauf? Nee, Infrastruktur und Facility Management. Sie kommen aus Hoffenheim, ne? Wollt mal die Legende aufklären. Hat hier früher Dietmar Hopp gewohnt in dem Haus?
Ich weiß es nicht, ich glaube nicht, nee.
Oder der Partykeller von ihm?
Das könnte er sein, aber ich weiß es wirklich nicht.
Ich forsche weiter, danke. Okay. Kommt hier eigentlich einer aus Hoffenheim von euch?
Alle.
Direkt alle. Für den Magenta-Podcast 4:3. Ich möchte nach dem Spiel noch steil gehen. Wo gehe ich hier hin?
In Hoffe? Oh, das ist schwierig. Der Dönerladen, die sind wirklich begeisterte Hoffenheim-Fans unten an der Kreuzung. Ja.
Kann man sagen, deutschlandweit ist eigentlich der Dönerladen das Aushängeschild.
Ja.
Und die Tankstelle. Und
Die Tankstelle auch, ja.
Nada!
Wen wollt ihr?
Nada.
Wen?
Nada Jindawi.
Was kann der?
Ist der beste Spieler der Welt.
Ja, ganz ehrlich? Du hast Thomas Wagner von der Spielvereinigung Andern noch nicht spielen gesehen.
Kenn ich nicht.
Das ist schade.
Ja.
Könnt ihr von dem einen Stutzen besorgen?
Ja.
Nimmst du von Thomas Wagner einen Stutzen? Vom Geysir von Andernach?
Ja.
Auf wen wartest du?
Auch auf Nada.
Was willst du jetzt machen mit dem?
Ein Bild und Autogramm.
Hey, herrlich. So. Ja, das sind weiße Schuhe. Was sagt die Mama, wenn ihr die jetzt bemalen lässt?
Ist okay. Habe ich mir selbst gekauft.
Ist auch weiße Schuhe zum Unterschreiben?
Ja, aber ich will nicht. Also, nein.
Hast du Angst, dass die Mama schimpft?
Ja.
So, hat er unterschrieben?
Hä? Ja, er hat mir meine Schuhe unterschrieben.
Ja, was machst du jetzt, wenn die Schuhe schmutzig werden? Kannst ja nie wieder waschen.
Ich hänge sie daheim auf.
Ey, na, da ganz ehrlich, weiße Schuhe unterschreiben. Wahnsinn, meine Mutter hat geschimpft früher.
Meine auch.
Stefan Fuckert.
Ist das Wahnsinn.
Auf den Spuren von Nada Jindawi und Dietmar Hopp.
Das ist wirklich unfassbar.
Wo der immer hingeht, was der immer mit den, das ist sensationell.
Aber es erinnert mich wirklich, ich weiß nicht, ob ich es jetzt schon mal gesagt habe oder ob ich das privat gesagt habe, an Zimmerfrei. Ja, wenn dann der Reporter oder die Reporterin den Gast vorgestellt hat und da mit so einem Schild oder mit so einem überdimensionalen Foto dann durch die Stadt gelaufen ist. Also Stefan Fuckert, vielleicht sollte man nochmal zusammenwachsen mit dem Öffentlich-Rechtlichen.
Wahnsinn.
Ja, vielen Dank wieder für diese Einblicke von einem Verein, über den wir sonst ja nicht so häufig sprechen. Allerdings gehen wir jetzt dann doch wieder zu einem Verein, der ein sehr großes Thema ist in der dritten Liga. Hansa Rostock, haben wir schon häufig drüber gesprochen. Auch da zuletzt ein bisschen Krise und am Freitagabend im Topspiel in Duisburg, ja, haben sie sich so ein bisschen aus dieser Krise rausgezogen. Am Ende 2:2. Die Diskussionen um Daniel Brinkmann sind erstmal zum Erliegen gekommen. Und er selber hat ja auch danach das hier gesagt.
Ich glaube es nicht, weil man sieht, dass es funktioniert zwischen Mannschaft und mir, zwischen Umfeld und mir. Und alles andere liegt doch eh nicht in meiner Hand. Also von daher, oder ich frage mal anders. Was sollte denn ein Trainer, der jetzt kommt, verändern? Der schaut sich unsere Spiele an und der schaut sich das Spiel gegen Cottbus an. Was will denn der danach ändern? So, was will er denn besser machen?
Das hat Daniel Brinkmann am Mikrofon gesagt nach dem Spiel in Duisburg. Davor gegen Cottbus haben sie ja auch richtig gut gespielt, allerdings verloren. Wie seht ihr Hansa Rostock jetzt gerade? Auf einem guten Weg oder muss da doch noch ein bisschen was passieren?
Erstmal muss man sagen, dass der Verein lebt. Also Rostock, die Mannschaft lebt und auch das Zusammenspiel zwischen Trainer und Mannschaft, das stimmt. Das hat man an dem Freitagabend in Duisburg gesehen. Man hat auch gesehen, dass der ein oder andere Kniff gut getan hat. Vicky hat es ja schon öfter angesprochen mit Haarenbrock, der ja dann auch mit einem Doppelpack seinem ersten in der dritten Liga geliefert hat. Der tut dem Offensivspiel einfach gut. Die Wahrheit ist aber natürlich auch, dass der MSV Duisburg dieses Spiel eigentlich gewinnen muss, ob der Chancen etc. An dem Abend war es aber so, dass das ein Remis ist, wo du jetzt nicht als Rostocker sagst, oh, da haben wir aber ganz schön viel Glück gehabt oder da hätten wir mehr rausholen können, sondern das war schon so ein Ding, woran man sich hochziehen kann. Das war ein gutes Auswärtsspiel. Man ist zurückgekommen zweimal. Man hat Struktur bewiesen. Man hat auf jeden Fall einen Schritt gemacht. Aber danach muss auf jeden Fall noch das ein oder andere folgen. Es muss deutlich mehr Durchschlagskraft an den Tag gelegt werden, was die Offensive angeht. Ich meine, 8 Tore nach 10 Spieltagen als Hansa Rostock. Da kann keiner zufrieden sein. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass dieser Freitagabend da beim MSV so eine Büchse geöffnet hat, von denen die Kogge dann in den nächsten Wochen zehren kann.
Ich glaube aber, dass es, die ganze Situation zu beruhigen, braucht er jetzt mal eine Siegesserie. Der braucht jetzt mal 4 Spiele, 10 Punkte oder sowas. Denn ein Punkt ist schön und Strassi, du hast ein Wichtiges gesagt. Da stimmt alles Chemie zwischen Mannschaft und Trainer. Auf der anderen Seite müssen wir auch mal sagen, wenn du nach, was haben sie, glaube ich, 10 Spiele, wenn du nach den 10 Spielen nur 2-mal gewonnen hast, bei allem Verletzungspech, das ist einfach zu wenig für Hansa Rostock. Und Daniel Brinkmann in seiner, würde ich sagen, fast schon typischen, selbstbewussten Art, die ich gut finde. Ja, was soll denn hier ein anderer Trainer machen? Ich weiß nicht, ob es dann irgendwann darauf noch ankommt, wenn du nach 12 Spieltagen 10 Punkte hinter der Spitze bist, dann wird man irgendwann sagen, ja gut, du hast leider das Spielglück nicht mehr gehabt, dann müssen wir es mit jemand anderem probieren. Chapo Sade ist jetzt auch nicht so, dass er sich jede Woche hinstellt und sagt, da sprechen wir nicht drüber, weil sie laufen genauso wie die Löwen einfach ihren Ansprüchen hinterher. Und Hansa Rostock ist einer der 4 großen Aufstiegsfavoriten. Das ist meistens ordentlich anzusehen und ihnen fehlen einfach die Torjäger. Aber es ist am Ende auch zu wenig, wie es jetzt ist. Und das Spiel gegen Wiesbaden wird für mich schon ein ganz schwieriges. Und ich glaube, wenn sie da nicht gewinnen, dann führen wir die Diskussion in 2 Wochen hier wieder.
Also, ich will euch da auch gar nicht widersprechen. Habt ganz, ganz vieles Richtiges gesagt. Was ich noch dazu sagen möchte, ist, ich bin auf Seiten von Fabi Klos, der am Freitagabend bei uns Experte war und der auch gesagt hat, dass die Mannschaft nicht gegen den Trainer gespielt hat. Also das hat man ganz klar gesehen. Und ich glaube trotzdem, dass man hätte man dieses 2:2 nicht erzielt, dieses wirkliche Gurkentor, das ist ja ein Tor, das darf ja so nie fallen. Ich glaube, dann wäre es das gewesen für Daniel Brinkmann. Trotzdem, das hast Becky gesagt, du musst jetzt nach der Länderspielpause, und ich glaube, das ist jetzt auch die große Bürde für Brinkmann, der muss jetzt ins Rollen kommen mit dieser Mannschaft. Wir müssen die Liga überrennen jetzt mit ihrer Qualität, ansonsten ja, wird das nicht mehr so lange bleiben bei Brinkmann und Hansa.
Also eine Sache ist ja auch zu sehen gewesen, die Einwechslung von Vogelsammer. Da hat man einfach in den Minuten gesehen, was der für eine Qualität noch mitbringt. Was heißt noch? Also er ist jetzt nicht steinalt, aber der hat, glaube ich, hat er zu mir gesagt, 1,5 Mal trainiert, kommt da rein und ist im Prinzip der Dreh- und Angelpunkt bei Hansa Rostock. Und wenn sie den jetzt in der Länderspielpause in die Spur bekommen, dann wird der auch schon gleich gegen Wiesbaden in der Startelf stehen. Und dann wirst du als Brinkmann auch nochmal neu bewertet. Wenn dann wirklich alle da sind, oder zumindest ein Großteil der Qualitäten, die du im Kader hast, und dann sollte es gegen Wiesbaden nicht funktionieren, dann wird es natürlich dann irgendwann auch das, was Wege gesagt hat, wunderbare Stimmung, ganz toll, die Mannschaft spielt auch für dich, aber wir verlieren hier, beziehungsweise wir gewinnen nicht, finito.
Das ist ja nicht bodenlos, was Hansa spielt, aber du gewinnst gegen die Löwen, verlierst dann relativ klar in Essen, du spielst zu Hause eine Unentschieden gegen Havelse. Das sind, glaube ich, so Sachen, wo du einfach sagst, egal wie viele Verletzte da hast, sowas sollte dir nicht passieren. Das schmälert nicht die Arbeit von Brinkmann, der hat in Rostock bisher Hervorragendes geleistet, der ist mit der Mannschaft d'accord, aber am Ende ist es einfach auch zu wenig punktemäßig und ich glaube nicht, dass die in Rostock jetzt sagen, wir machen hier nochmal eine Übergangssaison.
Du musst natürlich auch jetzt total aufpassen und dich nicht darauf verlassen, dass die Verletzten irgendwann alle wieder da sind, denn das lädt denen ja auch einen ganz schönen Rucksack auf, also ein Vogelsammer alleine wird es jetzt nicht richten können, ne? Der kann mit dem Druck umgehen, aber es muss ja natürlich schon auch noch ein bisschen was passieren, dass sie auch grundsätzlich offensiv in die Situation kommen, wo er dann auch treffen kann. Also nur seine pure Anwesenheit wird dann nicht reichen. Ich meine, ein paar andere sind dann auch noch, die zurückkommen, aber...
Sie haben ja auch die Zeit nicht. Also jetzt ist Länderspielpause und dann spielen sie zu Hause, wie jetzt gesagt, am Samstag gegen Wien Wiesbaden. Und Wien Wiesbaden ist Sechster, die haben nur 2 Niederlagen, die haben ja jetzt die Löwen geschlagen und denen traue ich auch zu, dass sie in Rostock was holen. Und dann musst du halt gucken, wie ist der Auftritt, wie ist am Ende unterm Strich die Punkteausbeute, denn eine Sache ist jetzt klar, jetzt ist auch scheißegal wie, Hansa Rostock braucht jetzt Punkte und zwar zügig, damit sie den Anschluss nicht verlieren. Wir haben gerade über die Löwen gesprochen, die haben übrigens 1 Mal mehr gewonnen, da können wir jetzt natürlich auch nicht bei Hansa Rostock, bei allem, was da zwischenmenschlich und strukturell vielleicht besser läuft, können wir jetzt nicht irgendwie ja davon wegrennen, dass das natürlich überhaupt nicht das ist, was Hansa Rostock an Anspruch hat. Und dann übrigens, wenn dann zu sehen ist, okay, es läuft wieder in eine falsche Richtung, geht es auch bei Hansa Rostock vielleicht um mehr als nur den Trainer. Weil die Vergangenheit war jetzt auch nicht alles immer so gut, was da auch grundsätzlich sportlich entschieden wurde.
Ich wollte einmal nochmal zurück auf den Freitagabend, weil es ja wirklich ein in vielerlei Hinsicht besonderes Spiel war. Es war ja endlich mal wieder wirklich ausverkauft in Duisburg. Es war so eine grandiose Stimmung. Und ich wollte einmal Danke sagen an Pavel Dotschev, den wir zu Gast hatten, der wirklich ein wirklicher Gentleman ist. Also wie besonnen und ruhig und nett der ist. Das ist unfassbar. Ich kann ja mal kurz schildern. Der hat sich sogar nach dem Spiel nochmal extra bedankt fürs Lob und hat ein Feedback abgegeben an unsere Produktion. Das ist hochprofessionell. Also habe ich noch nie erlebt in all diesen Jahren, die wir jetzt für Magenta arbeiten. Wirklich, also kann ich nur nochmal Danke, Danke, Danke sagen.
Moment mal, du hast noch nie erlebt, dass es hochprofessionell zuging? Da muss erst Pavel Dotschev kommen, damit es professionell wird, oder?
Genau so.
Nein, ich hab ja die Sendung moderiert mit Pavel, der ist ja sowieso, ihr kennt ihn alle, ein so netter Mann einfach, der übrigens 60 geworden ist, zuletzt jetzt. Herzlichen Glückwunsch auch an dieser Stelle nochmal nachträglich. Und der hat durchblicken lassen, dass er durchaus wieder Feuer in sich spürt und Lust hat, noch einen Verein zu übernehmen und wieder eine Mannschaft zu trainieren. Und ich sag mal so, Kandidaten gibt's ja aktuell.
Aber eine Frage nochmal von mir. Eine Frage nochmal von mir an Tobi. Wie war das Halbzeitinterview? Habt ihr das zeitlich gut hinbekommen?
Frag mal Yannick.
Kein Kommentar.
Es ist ein bisschen aus dem Ruder gelaufen, weil wir ja zu dritt waren mit Fabi Klos. Und Pavel erzählt natürlich auch gerne. Und wir haben ja immer nur begrenzt Zeit. Und dann wurde es ein bisschen eng hinten raus. Aber ich sag mal so, die zweite Halbzeit musste wegen uns nicht später angepfiffen werden.
Aber ich habe schon gesagt, Vegi, Pavel Dotschev, ich möchte, dass wir ihn einladen und dann mit ihm an einem Tisch sitzen und einfach mal einen Podcast machen und vielleicht mit ihm dann sozusagen als 5:3 sozusagen, weil was der erzählt, wie der drüber kommt, das ist wirklich, du hast ja schon 1000 Interviews mit ihm geführt, das war wirklich total warm, da kam so eine ganz tolle Wärme rüber.
Ja. Geiler Typ. Und Rothose.
Und einer, der uns sicherlich dann auch bei dieser Kategorie helfen könnte.
Siehst du mal, was du mit deiner Frage in Gang gesetzt hast?
Was denken Sie?
Dass man sich auch Gedanken darüber macht.
Die Frage der Woche.
Ja, gute Frage.
Die Frage der Woche kommt immer von euch aus der Community und die könnt ihr uns dann schicken auf unser 4:3 Handy. Bitte die Frage und die Antwort. Die Nummer des 4:3 Handys, die steht nochmal wo?
In den Shownotes.
Hier kommt die Frage der Woche für heute.
Hallo liebes 4:3 Team, hier ist Joel aus Wattenscheid. Als Zebra hat man ja im Moment noch mehr Spaß als ohnehin schon, den man ja eigentlich immer bei eurem Podcast hat. Ich dachte aber mal, ich stelle euch auch mal eine Frage. Und zwar ist es ja so, dass in den letzten Tagen der Ballon d'Or verliehen worden ist. Und im Umfeld der dritten Liga, nämlich in einem Trainerstaff, gibt es eine Person, die bei der Weltfußballerwahl mal auf einem derselben Plätze gelandet ist wie Ronaldinho. Meine Frage wäre, wer ist das und wann war das? Lieben Gruß.
In einem Trainerstaff.
In einem Trainerstaff.
Das heißt, er ist auf jeden Fall nicht der Cheftrainer, sondern vermutlich dann irgendein Co-Trainer, würde ich jetzt mal daraus interpretieren.
Jetzt fällt mir direkt ein, aber ich weiß nicht, also der hatte ja wirklich eine gute Zeit. Was ist mit Paul Slavo Freier? Oder ist das also zu krass?
Gegen den habe sogar ich mal Fußball gespielt in der Jugend, gegen Paul Freier, weil der aus dem Sauerland oder da im Sauerland auch gespielt hat.
Die Frage ist ja immer so ein bisschen, war das früher immer schon, dass es dann 30 gab, die in der Endausscheidung waren? Manchmal hast du ja diese kuriosen Dinge, da geht es um Fußballerwahl, auch in Deutschland, und dann kriegt einer 2 Stimmen und ist dann auf genauso einem selben Platz wie jemand anderes. Ihr versteht, was ich meine, ne?
Ich zeige mal auf, ich habe gesehen, Feridon Sandi ist doch Co-Trainer vom VfL Osnabrück.
Ja, aber da würde ich fast sagen, dann lieber Paul Freier, weil der ist ja dann auch deutscher Nationalspieler gewesen, ist nach Leverkusen gewechselt, hatte wirklich eine richtig gute Zeit. Und vielleicht war das so, wie Ben gesagt hat, da war dann noch ein polnischer Journalist, der hat dann auch noch eine Stimme gegeben und dann ist er irgendwie geteilter 37. geworden. Und wer war das? Rivaldo oder Ronaldinho war vielleicht zu Anfang seiner Karriere dann auch mal auf diesem Platz. Aber ich wüsste, was haben wir denn noch für...
Was ist denn beim MSV Duisburg? Lass doch nur mal gucken, weil er ist ja aus dem Westen. Jetzt gehen wir mal so ran. Ich weiß nicht, ob da einen...
Sven Beukert, glaube ich nicht. Wir haben noch Dodo Ernst bei Rot-Weiß Essen, aber der hat es nur bis zur dritten Liga geschafft.
Waldhof, ist da was Neues gekommen jetzt mit Holz zusammen?
Ja, weiß ich nicht. Markus Brenzger bei den Löwen kam ja vor der Saison, aber auch der hat Bundesliga gespielt. Leben nicht.
Vielleicht irgendwie beim VfB Stuttgart oder so?
Ah, beim Nick Proschwitz ist bei Hoffenheim 2.
Ja, aber das glaube ich auch nicht. Ich glaube wirklich Paul Freier, Rot-Weiß Essen.
Nee, also das kann ich mir niemals vorstellen. Strassi, dein Gedanke ist zwar gut, aber er hat 5 A-Länderspiele, Paul Freier, glaube ich. Warum soll der bei einer Weltfußballerwahl aufgetaucht sein? Also,
ja, aber es fehlen so ein bisschen die Alternativen jetzt gerade. Er ist schon jetzt so der Name, der es dann am höchsten gebracht hat.
Also wenn das Paul Freier ist, dann höre ich auf.
Dann feiere ich.
Ja, dann singe ich die italienische Nationalhymne.
Sollen wir es nehmen?
Ich weiß keinen anderen, keine Ahnung. Mir fällt niemand anders ein.
Vicky, grübel Vicky, noch
hast
kurz.
Du noch was?
Na, ich bin jetzt auch gerade total blank, muss ich sagen.
Na gut, dann nehmen wir das, locken das ein und gucken, ob es stimmt. Hier ist die Antwort.
Ja, hier ist die Auflösung. Paul Freier war es, der aktuelle Co-Trainer von Rot-Weiß Essen, der ja für den VfL Bochum gespielt hat 2003. Und er ist tatsächlich auf dem 20. Platz gelandet, wie Ronaldinho, Henrik Larsen oder ein gewisser Cafu. Ich bin mir sicher, Vicky wusste das. In dem Sinne, macht weiter so und Danke für euren Podcast.
Nee, also erstmal herzlichen Glückwunsch an Strassi, sensationell. Und ich, also das hätte ich niemals gedacht. Also ich wusste gar nichts.
Das erste Mal, dass du nicht an mich geglaubt hast in 36 Jahren.
Ja, Wahnsinn. Papa.
Super, Strassi.
Ich weiß gar nicht, viele italienische, aber Wahnsinn, unfassbar.
Ja, und wenn es am schönsten ist, dann sollen wir eigentlich aufhören, oder?
Ja.
Also mit dieser Folge zumindest. Eine Frage hätte ich noch an euch. Habt ihr versucht, die Helmut Rahn-Statue zu klauen in Essen? Offenbar haben welche versucht, die Statue zu klauen. Und da gab es wohl auch Spuren an der Statue, dass das die abgesägt werden sollte. Aber es war nicht von Erfolg gekrönt. Und jetzt wird ermittelt in Essen, wer war das? Also von euch glaube ich jetzt mal keiner.
Paul Freier wollte seine eigene Statue dahin bauen.
Die Antwort ist immer Paul Slavo Freier.
Wahnsinn, aber wie kommt der? Ich habe jetzt mal gerade geguckt, Ballack ist damals 12. geworden, Oliver Kahn 13.
Ja, das war doch die geile Zeit, wo Leverkusen Champions League und sowas da, die haben doch dann auch damals noch diesen Franzer geholt, der doch dann nicht funktioniert hat, aber dann hat er eine Champions League gemacht. Das war einfach, es war einfach auch irgendwie alternativlos. Aber
2003, da hatten die doch ein schlechtes Jahr schon. Also wie gesagt, nochmal, Straße, ich kann es überhaupt nicht fassen. Ich finde es total geil, aber ich bin einfach, es wird mich jetzt beschäftigen.
Und eine Sache wird klar sein. Ich werde ungefähr die nächsten 5 Jahre Paul Slavo Freier überall reinbringen, wie es auch nur geht.
Sehr gut, muss man nicht sagen.
So wie sonst vorher, Mio Drak Bilo Dedic.
Genau, oder Leo Fufak.
Ist das schön. Es wird eine schöne Länderspielpause. Herrlich.
Und da sind wir schon beim Stichwort. Jetzt Pause. Wir machen auch eine Pause mit diesem Podcast, ruhen uns mal ein bisschen aus, um dann in den heißen Herbst zu starten. Irgendwas, was wir über euch wissen müssen jetzt in der Pause oder wollen wir es danach einfach erzählen, wie es war?
Wir gucken mal, was kommt.
Genau. Ich erhole mich jetzt mal von der Wiesen und fahre ins Kleinwalsertal zum Wandern und dann melde ich mich mit Geschichten.
Sehr gut. Ich trete in die Pedale. Ulle war sauber. Liebe Grüße.
Quäl dich, du Sau.
Und denk dran, falls du mal während der Fahrt musst, nimm dir eine Kappe mit.
Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören. Euch auch eine schöne Länderspielpause, eine schöne Landespokalpause. Auch da findet ja ein bisschen was statt. Und dann in alter oder neuer Frische in 2 Wochen. Bis bald.
Ciao.
Tschüss. Tschüss.
Getränke in die Hand. Das ist Liga 3.
Hitzig und emotionsgeladen.
Kritisch auf diese 90 Minuten schauen.
So funktioniert das auch nicht.
4:3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport.
Wollen wir das mal so stehen lassen?
United.